Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Hallo, am Mikrofon Alexander Soyer und Sie hören abgedreht das Filmmagazin hier im Inforadio. Ein großes Haus mit großer Leinwand, in dem man Filme gucken kann. Hier in Deutschland und zum Glück fast überall auf der Welt eine Selbstverständlichkeit, aber nicht in Saudi-Arabien. Damit ist jetzt allerdings Schluss. Nach 35 Jahren wurde in Riad wieder ein Kino eröffnet. Darüber mehr im Laufe der Sendung. Im Gespräch außerdem Greta Gerwig über ihren wunderschönen Film Lady Bird, der natürlich auch zu den wichtigsten Neustarts dieser Woche gehört. Frances Ha, Mistress America. Als Schauspielerin und oft genug auch als Co-Autorin ist die Wahl-New Yorkerin Greta Gerwig zum Superstar des amerikanischen Autoren- und Independent-Kinos geworden. Und hat es jetzt gleich mit ihrem Erstlingswerk Lady Bird auch als Regisseurin ganz nach oben geschafft. 2 Oscar-Nominierungen bekam sie als Regisseurin und Autorin für ihren wunderschönen Film über ein 17-jähriges Mädchen aus Sacramento, das Lady Bird genannt werden will, am liebsten die katholische Highschool hinter sich lassen und die große, weite Welt entdecken. Am liebsten so etwas wie New York.
Ich will dorthin, wo Kultur ist.
Warum ist meine Tochter bloß
so ein Snob? Connecticut oder New Hampshire. Dort leben Schriftsteller in den Wäldern.
Ich auf diese Unis schaffen.
Mom.
Es wird viel geredet in diesem Film. Es gibt viele kleine, absurd komische Momente, aber auch eine sehr einfühlsame Betrachtung der schwierigen Tochter-Mutter-Beziehung. Saoirse Ronan spielt den flüggen Lady Bird, der in gewisser Weise das jüngere Alter Ego von Greta Gerwig ist. Ebenfalls in Sacramento aufgewachsen, als Tochter einer Krankenschwester und ebenfalls stur und zielstrebig mit vielen originellen Einfällen. Ein herrlicher Film, eine vielschichtige, komplexe und extrem amüsante und tiefsinnige Coming-of-Age-Tragikomödie über ein Mädchen, das raus will. Lady Bird. Das Durchhalte- und Hoffnungsdrama Stronger basiert zum einen auf den wahren Ereignissen in Boston während und nach dem Bombenanschlag auf den Marathon 2013, zum anderen auf den Erinnerungen Jeff Bormans und seinem Buch Stronger. Jake Gyllenhaal spielt Jeff Borman, der das Attentat im Zielbereich des Boston-Marathons überlebt hat, beide Beine verlor und zum Symbol des Nicht-Unterkriegen-Lassens und der Stärke, Hoffnung und Heilung nach dem grausamen Anschlag wurde.
Du hast der Welt gezeigt, dass uns diese Schweine nicht brechen können, egal was sie uns antun.
Bis Borman diese Rolle annehmen kann, muss er aber all seine Schwächen, seine Überforderungen erstmal schmerzhaft überwinden. Doch am Ende dieses mutmachenden Dramas wird natürlich alles so gut wie es sein kann unter den Umständen. Gyllenhaal spielt das großartig, auch wenn er einfach 10 Jahre zu alt für die Rolle eines Mitzwanzigers ist, der noch bei seiner Mutter lebt. Es ist ein mitfühlender Film, auch wenn er als Schicksalsgeschichte nichts wirklich Neues erzählt. Interessanter ist da schon, was gleichzeitig fast störend wirkt, das sehr, sehr Amerikanische und die Sehnsucht eben nach solchen Heldenfiguren wie Jeff Borman. Stronger. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist der deutsche Untertitel von Roman J. Israel Esquire, was fast schon ironisch wirkt. Das Anwaltsdrama mit Denzel Washington in der Hauptrolle ist nämlich ein Film, bei dem man schwören würde, dass das alles nur auf wahren Ereignissen beruhen kann. Tut es aber nicht und das sorgt in diesem Fall dafür, dass die Story unglaubwürdiger wird. Ein wenn auch ziemlich seltsamer, aber mehr als idealistischer und kompetenter Anwalt, der sich für Bürgerrechte und die Schwachen einsetzt, ist auf einmal seinen seit Jahrzehnten sicheren Job los, kommt schließlich in eine neue Kanzlei, macht dort einen großen Fehler, glaubt erneut gefeuert zu werden und wirft alle Ideale und Korrektheiten über Bord und nutzt eine Information eines Klienten, um endlich sein Geldproblem loszuwerden.
Ich will die Summe in bar. Sobald er in Haft ist, $100,000.
Tja, und auf einmal wabert der Film damit in Richtung Thriller und schwappt zum Schluss wieder zurück zum Thema Bürgerrechte. Was, wie gesagt, nur irgendeinen Sinn ergeben würde, wenn das tatsächlich nichts als die Wahrheit wäre. Das Einzige, was den Film wenigstens ein bisschen zusammenhält, ist Denzel Washingtons eindrucksvolles, aber leider auch übertriebenes Spiel als altgewordener Kämpfer für die Gerechtigkeit mit schleppendem Gang, autistischen Zügen und in immer zu großen Anzügen. Roman J. Israel Esquire. Außerdem neu im Kino die Doku Zeit für Utopien. Mit seinem letzten Dokumentarfilm Landraub machte Regisseur Kurt Langbein auf die weltweiten und dramatischen Folgen der systematischen Ausbeutung von Landressourcen durch Konzerne und industrielle Landwirtschaft aufmerksam. Sein neuer Film ist in gewisser Weise die Antwort auf die dann oft gestellte Frage, ja, und was nun?
Zu schauen, gibt es Alternativen, die tatsächlich tauglich sind und die den Anspruch regional und frisch einhalten können?
Regional und frisch, aber trotzdem nicht aus Konzernhand, sondern selbstverwaltet. Das ist eines der Beispiele, die Zeit für Utopien aufzeigt. Aber der Film fasst die Titelidee weiter. Ein Wohnprojekt in Zürich, die Anstrengungen, ein Smartphone ohne Ausbeutung herzustellen oder eine Teefabrik in Frankreich, die nach einem ewigen Streik nun von ihren ehemaligen Angestellten selbst geführt wird. Was diese Utopien gemein haben, ist der Gemeinschafts-, Genossenschafts- und Verantwortungsgedanke. Kurt Langbein.
Ja, ich war auch völlig überrascht, als wir erfahren haben, dass es in Südkorea eine landwirtschaftliche Genossenschaft gibt, die 1,5 Millionen Konsumenten mit frischer, regionaler und biologischer Kost in dieser Reihenfolge auch der Bedeutung versorgt. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, weil bei uns ja leider diese Initiativen alle sehr klein sind.
Kleine Beispiele gibt es natürlich viele, für Individualisten, für Idealisten. Aber worum es in Zeit für Utopien geht und in unserer Welt gehen sollte, so Langbein, ist ein Umdenken, weil der Weg, auf dem wir uns befinden, eine Sackgasse ist, wie es die Wirtschaftsautorin Ulrike Herrmann im Film auf den Punkt bringt.
Das ist so, als würde man eben wissen, man fährt gegen eine Wand und keiner erforscht den Bremsweg. Und das ist aber die Frage, der Bremsweg. Nicht, dass man am Ende bremsen muss, das weiß jeder. Und hinter der Wand wäre es auch schön.
Es muss ein Weg vom Kapitalismus geben, irgendwie. Nicht hin zum real existierenden Sozialismus, sondern zu einem verantwortlichen, respektvollen und unseren Planeten schonenden Miteinander. Groß angelegt oder auf einem kleinen Wochenmarkt in Wien, wo man für Gemüse zahlen kann, was man will.
Du würdest dich doch genieren, wenn du jetzt kommst und sagst, ha, freie Entnahme, nimm. Geht nicht.
Zeit für Utopien ist gleichzeitig kritischer Rundumschlag und ein inspirierender bunter Strauß an Alternativen. Kern- und Hauptanliegen aber ist, wie in Langbeins Vorgängerfilm Landraub, die Landwirtschaft.
Wenn die Agrarindustrie und die Lebensmittelindustrie weiter alles platt macht, dann wird unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder verdammt mies ausschauen. Und wenn umgekehrt die bäuerliche Landwirtschaft und handwerkliche Lebensmittelproduktion sich gut entwickeln kann, dann haben wir eine Chance und dann hat auch die dritte Welt, also der globale Süden, eine Chance, weil derzeit wird ja 60%, was wir in den Supermärkten kaufen, nicht mehr bei uns produziert, sondern dort, wo die Leute ohnehin zu wenig zu essen haben.
Wie es weitergehen müsste und jetzt sollte, die Antwort darauf ist einem nach Zeit für Utopien klar. Und so ist der Film tatsächlich eine schöne Vision von einer besseren Zukunft.
Ich glaube, es braucht ganz viele Initiativen und dann auch sehr viele kluge Köpfe, um drauf zu kommen, wie man auf der Basis von Gerechtigkeit, von Solidarität, von Gemeinschaftlichkeit statt Gier und Konkurrenz und Ausgrenzung unser Leben gestalten kann.
Kurt Langbeins Utopien, oder besser gesagt sein Film Zeit für Utopien, jetzt im Kino. Apropos Kino, was bei uns hier völlig alltäglich ist, war in Saudi-Arabien seit den frühen 80er Jahren schlichtweg verboten. Aber jetzt gibt es wieder eins, ein Kino in der Hauptstadt Riad. Unser Korrespondent Carsten Kühntop war bei diesem historischen Ereignis dabei.
Für die Rückkehr des Kinos nach Saudi-Arabien wählten die Veranstalter den Hollywood-Blockbuster Black Panther aus. Wer den Film schon kannte, dürfte bemerkt haben, dass zwei Kussszenen fehlten. Wie in jedem arabischen Land werden es auch im Königreich fortan die Zensoren sein, die entscheiden, was gezeigt wird und was nicht. In der Regel heißt das, Gewalt bleibt drin, Zärtlichkeiten und Sex müssen raus. Kulturminister Awad Alawad. Wir wollen sicherstellen, dass die Filme unserer Kultur und unseren Wertvorstellungen entsprechen. Gleichzeitig wollen wir aber, dass die Leute eine gute Show erleben und dass es ihnen Spaß macht. Da müssen wir also die richtige Balance finden. Gezeigt wird künftig das, was die Leute sehen wollen. Da etwa jeder Dritte im Land ein Ausländer ist, darunter auch viele Inder, wird es also nicht nur Hollywood geben, sondern beispielsweise auch Bollywood. Wenn Saudis bisher ins Kino gehen wollten, dann ging das nur im Ausland. Viele düsten dazu in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Bahrain. Diese Zeiten gehen zu Ende, sagt Magid. Vor allem Familien werden jetzt nicht mehr so viel Geld im Ausland ausgeben. Hier gab es bisher ja fast überhaupt kein Entertainment, vor allem nicht in Riad. In Jeddah oder Dammam hatte man zumindest noch das Meer. Dass jetzt das Kino zu uns kommt und anderes, das wird den Lifestyle der Leute verändern und wie sie ihr Geld ausgeben. Schritt für Schritt werden nun die nächsten Kinos in Saudi-Arabien aufmachen, eines nach dem anderen. Da brauchen Filmfans noch Geduld. Adam Aron ist der Chef von AMC. Der US-Kinokonzern sicherte sich die erste Lizenz für Saudi-Arabien. Morgen beginnen wir mit dem Ticketverkauf für alle, für jeden saudischen Bürger, der es schafft, ein Ticket zu ergattern. Die Karten werden sicher schnell weggehen nach der 35-jährigen Pause. Unser Plan ist, dass wir jeden Tag die Tickets für den kommenden Tag verkaufen. Bis zum Jahr 2030 sollen etwa 350 Kinos öffnen, überall im Land, mit mehr als 2500 Leinwänden. Erhoffter Jahresumsatz beim Ticketverkauf knapp 1 Milliarde Dollar.
Ein Beitrag von Carsten Kühntop. Das Kino ist zurück in Saudi-Arabien und damit auch ein Stück freiere Kultur. Und damit kommen wir nochmal zurück zu Lady Bird und zu Greta Gerwig, die es gleich mit ihrem ersten Film als Regisseurin auf Anhieb ganz nach oben geschafft hat. Sowohl als Autorin als auch als Regisseurin wurde sie für Lady Bird für den Oscar nominiert. Mit einem Film über einen Teenager aus Sacramento, von dem man denkt, ach, so könnte Greta Gerwig auch gewesen sein damals.
Lady Bird, the character is actually sort of the... She's exactly the opposite of me when I was a teenager.
Lady Bird ist nicht nur fast, sondern das komplette Gegenteil von mir als Teenager. Ich habe mir keinen anderen Namen gegeben, mir nie die Haare grellrot gefärbt. Ich war unauffällig und immer nett zu allen, denke ich. Als ich mir dieses Mädchen, das unglaublich viele Schwächen hat, aber auch unglaublich mutig und bewundernswert ist, ausgedacht habe, da wollte ich wahrscheinlich einfach das ergründen, was ich damals als 17-Jährige eben nicht war. Ich wünschte mir, ich wäre so gewesen.
Almost explore what I wasn't able to be when I was 17. That I wished I had been her.
Also man kann dann doch nicht die junge Greta Gerwig auf der Leinwand kennenlernen und der Film ist eben nicht wie so fast alle Erstlingswerke des Autorenkinos auf die eine oder andere Art und Weise autobiografisch. Aber ein bisschen echte Greta Gerwig Jugend gibt es dann trotzdem in Lady Bird.
Klar, ich bin aus Sacramento. Ich war in einer katholischen Mädchenschule. Das Setting ist real, aber mit Lady Bird habe ich mir nur einen Wunsch erfüllt.
Yeah, wish fulfillment.
Im Grunde ist Lady Bird eine neurotische Großstadtkomödie, wie so einige der bekanntesten Greta Gerwig-Filme. Nur spielt das Ganze eben in der verschlafenen Sacramento-Provinz und Greta Gerwig ist diesmal nicht vor der Kamera zu sehen. Ein großer Erfolg, oder besser gesagt ein überragender Erfolg, wurde Lady Bird trotzdem, nicht zuletzt wegen der 2 Oscar-Nominierungen für Greta Gerwig.
When I was growing up in the filmmakers that female filmmakers that I've had the privilege to know who to a person encouraged me.
Als ich jünger war und auch schon als ich in diese Filmwelt eintauchte, haben mir Filmemacherinnen, denen ich begegnet bin, immer wieder Mut zugesprochen. Genau den Mut oder das Durchhaltevermögen, das man eben braucht. Ich hoffe, dass meine Nominierung und der Erfolg, den ich mit meinem ersten Film hatte, ein bisschen etwas von diesem Mut weitergibt an jüngere oder gleichaltrige Filmemacherinnen.
This has happened in this way, it might give them that same bit of courage back.
Das klingt dick aufgetragen, aber wenn man bedenkt, wie wenige Filmemacherinnen es wirklich gibt, wie viele aufgeben mussten und dass Greta Gerwig tatsächlich erst die 5. Frau in der Geschichte der Oscars ist, die für einen Regie-Oscar nominiert wurde, dann ist das mit dem Mutmachen durchaus doch angebracht.
Ich weiß noch, wie Catherine Bigelow ihren Oscar bekam. Der erste Regie-Oscar für eine Frau. Das hat mir persönlich wirklich viel bedeutet.
Das Wichtigste aber wäre für Greta Gerwig, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen muss, ob nun ein Mann oder eine Frau nominiert ist.
Ich will nicht, dass es jetzt einfach nur eine große Sache für diesen Film ist, sondern dass wir vielleicht wirklich eine Veränderung erleben, mehr Regisseurinnen. Und ich würde so gerne in einer Welt leben, wo es normal ist, wenn eine Frau einen Film macht und es nichts Besonderes mehr ist.
Greta Gerwig, ihr Lady Bird, jetzt im Kino. Ende nächster Woche ist es soweit, der Deutsche Filmpreis, die Lolas werden verteilt. Dazu mehr natürlich im nächsten Abgedreht. Aber wenn Sie sich selbst auf den neuesten Stand bringen wollen, und das jetzt schon, dann gibt es das Lola-Festival. Alle nominierten Filme laufen als eine Art Countdown im Eiszeitkino. Mehr Infos und die Anfangszeiten finden Sie über inforadio.de. Und das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.